SWR 1, der Weihnachtsmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Für die Kirchen war Ostern schon eine Katastrophe. Viele Gottesdienste fielen aus oder wurden nur digital gefeiert. Weihnachten ist das nicht viel anders. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Münchner Bischof Heinrich Bedford Strohm, sieht an diesem Weihnachtsfest aber auch Grund zur Hoffnung, trotz Krise und Pandemie. Heinrich Bedford Strohm.
Ja, es ist schon ein sehr besonderes Weihnachten. Und die Weihnachtsfreude, die wir normalerweise empfinden, die ist vielleicht nicht weg, aber sie ist anders. Vielleicht ist sie sogar ein bisschen tiefer, denn es ist ja auch sonst so, dass Menschen an Weihnachten leiden. Es gibt Menschen, die fürchterlich leiden. Und als Christen wollen wir die gerade am Weihnachtsfest ja auch nicht vergessen. Insofern erleben wir jetzt in der Breite etwas, was eigentlich zu jedem Weihnachtsfest gehört, nämlich die Weihnachtsfreude, nicht über die Menschen hinweg zu reden, denen es schlecht geht. Und der Anlass von Weihnachten ist die Geburt Jesu Christi, ist die Geburt des Mannes, der am Kreuz einen Schrei der Verzweiflung ausgestoßen hat, der also genau dieses Leiden selbst durchlitten hat. Insofern ist gerade die Weihnachtsgeschichte eine Geschichte, wenn man sie genau hört, die offen ist für die Aufnahme all der Abgrunderfahrungen, die die Menschen jetzt machen.
Nicht über die Leiden und Sorgen von Menschen hinwegsehen, auch nicht an Weihnachten. Das wünscht sich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm. Das ist schon eine ganz besondere Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig am 6. Januar. Es geht alles etwas ruhiger zu, die Tage sind dunkel, die Nächte lang. Diesen besonderen Reiz kannten Menschen auch früher schon. Und entsprechend gibt's viele Traditionen in diesen Tagen, die heute teils wieder im Kommen sind. Nela Fichtner über die Tradition der sogenannten Rauhnächte zwischen Weihnachten und Dreikönig.
In Europa sind die 12 Rauhnächte eine jahrhundertealte Tradition. Jede Nacht steht für einen Monat. Manche Bauern notieren bis heute, wann es in diesem Zeitraum regnet, wann die Sonne scheint und leiten daraus ihre Wetterprognose fürs nächste Jahr ab. Üblicher ist inzwischen allerdings, die Rauhnächte für eine persönliche Jahresbilanz zu nutzen. Viele schauen in der ersten Nacht auf den letzten Januar zurück, überlegen, was er gebracht hat und wie der nächste werden soll. Dann nehmen sie sich den Februar vor, werten ihn aus und planen den kommenden. So denken sie Monat für Monat über das Erlebte nach, spüren Veränderungswünsche auf und gehen bewusster ins neue Jahr. Dass sich die Rauhnächte magisch anfühlen, hat gute Gründe. Im Christentum liegt die Symbolik auf der Hand. Das göttliche Licht wird an Weihnachten im Jesuskind wiedergeboren, mitten in die dunkelsten Tage hinein. Doch wie so oft in der Glaubensgeschichte waren die Christen nicht die Ersten. Auch für die alten Germanen hatten die Rauhnächte große Bedeutung. Zu deren Halbzeit, also Silvester, brach Odin alias Wotan, ihr Gott der Toten und der Stürme, mit seinen Gefährten zur wilden Jagd auf. Das Geisterreich stand offen und die Seelen der Verstorbenen trieben ihr Unwesen. Um sie zu beruhigen, legte man ihnen Speisen hin und räucherte als Opfergabe die Räume aus. Daher auch der Name Rauhnächte, der von Rauch abgeleitet wird. Im Alpenraum versucht man bis heute, mit einem Schmunzeln, Geister und Hexen mit Maskenumzügen und Lärm fernzuhalten. Daran erinnern zum Jahreswechsel auch langes Glockenläuten und Böller. Dass sich die Rauhnächte als gefährliche oder zumindest sensible Zeit entwickelt haben, liegt vermutlich am früher üblichen Mondkalender. Darin hat jeder Monat im Durchschnitt 29,5 Tage. Mal 12 Monate ergibt ein Jahr mit 11 Tagen oder 12 Nächten weniger als im heute üblichen Kalender. Diese übrig gebliebenen Nächte, Rauhnächte, sind quasi aus der Zeit gefallen und damit auch aus dieser Welt. Somit steht das Tor zu anderen Welten offen, was Risiko und Chance zugleich bedeutet. Der ideale Ausgangspunkt für einen Neubeginn bis heute.
Auch wenn Sie nicht die Wohnung räuchern mit Angelika-Wurzel, Beifuß oder Weihrauch, vielleicht bleibt ja der ein oder andere Moment, um das Jahr Revue passieren zu lassen und Pläne fürs Nächste zu schmieden, trotz oder vielleicht gerade in Krisenzeiten. Wieset, Jod, Auto, Löw, Frau, auch Jod. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo das Niveau am Weihnachtsmorgen in SWR 1 hin ist, keine Sorge, es geht um Philosophie. Kaum jemand hat die rheinische Lebensart so auf den philosophischen Punkt gebracht wie der Südtiroler und Wahlbönsche Bonner Konrad Beikircher. Am Dienstag ist er 75 Jahre alt geworden und wir lassen ihn nochmal erklären, was den Rheinländer an und für sich auszeichnet.
Das ist typisch rheinisch und ich meine damit schon dieses fast buddhistische in sich versunken sein und zwar in der Gegenwart. Den Rheinländer interessiert keine Vergangenheit und keine Zukunft. Das ist im Triss egal, man im Rheinischen sagt. Jetzt muss es schön sein. Und damit es jetzt schön wird, da tut er viel dafür. Wie das morgen ist, auch mal gucken. Der dauert immer nur einen Tag, aber der ist dafür schön.
Konrad Beikircher über den Buddhismus im Rheinländer an und für sich. Das jetzt muss schön sein, was sonst. Sie hören SWR1, der Weihnachtsmorgen. Einschränken sollen wir uns an diesen Feiertagen, was die sozialen Kontakte angeht. Das trifft auch Menschen, die eh schon nur eingeschränkten Sozialkontakt haben. Unsere Reporterin Karin Petzold hat sich in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach bei Bad Kreuznach umgehört.
Von außen sieht die JVA Rohrbach wie ein Bollwerk aus. Nichts mutet weihnachtlich an. Weihnachten im Gefängnis, an sich schon eine traurige Angelegenheit. Jetzt in Corona-Zeiten verstärkt sich dieser Eindruck. Wie dieser Insasse erzählt, der 24-Jährige will anonym bleiben. Er sitzt ein wegen eines Drogendelikts.
Also in der Haft hat sich schon einiges geändert. Jetzt auch gerade mit Besuch um die Weihnachtszeit. Durch den harten Lockdown jetzt gar keine. Und dass man seine Familie nicht sehen kann, schränkt einen schon sehr ein.
Die Gefängnisleitung und die Seelsorge in der JVA versuchen das abzufedern. Sie bieten an zwei Weihnachtstagen mehrere kleine Gottesdienste an. Seelsorger Jörg Brauer.
6 Gottesdienste werden es insgesamt werden. Das wird ein normaler Gottesdienst sein, allerdings ohne Gesang und ohne Orgel. Es wird Musik von der CD geben und es wird eine Predigt gehalten werden, bei der die Gefangenen sehr interessiert zuhören meist und auch dann nachfragen, wenn irgendeine Geschichte erzählt worden ist.
Rund 30 Gefangene pro Gottesdienst. Hygiene- und Abstandsregeln müssen natürlich eingehalten werden. Letztes Jahr sah das noch ganz anders aus, erinnert sich Seelsorger Jörg Brauer.
Da hatten wir um die 140 Leute manchmal im Gottesdienst. Und das war natürlich dann auch eine andere Atmosphäre nochmal. Es war, ich sag mal, vorsichtig etwas lebhafter als sonst. Und jetzt wird es deutlich ruhiger.
Was das mit den Insassen macht, das Besuchsverbot, die vielen Corona-Vorschriften, die die Inhaftierten noch mehr von der Außenwelt isolieren, eine 34-jährige Gefangene sieht es so.
Auf der einen Seite ist natürlich die Haft, die es nicht besser macht. Auf der anderen Seite ist man schon im geschützteren Rahmen sicher als draußen. In Sachen Ansteckungsgefahr ist man hier tatsächlich auf der sicheren Seite derzeit.
So ähnlich empfinden es nicht wenige Gefangene, wenn sie in ihren Zellen am Radio oder im Fernsehen die Nachrichten hören. Bisher ging auch alles gut, sagt JVA-Leiterin Annabelle Franzen.
Wir hatten bisher relativ viel Glück, dass wir innerhalb der Mauern keine Ausbrüche zu verzeichnen hatten. Und das ist natürlich mein größter Wunsch, dass das so bleibt.
Und der junge Mann, der seit 3 Jahren in der JVA Rohrbach in seiner Zelle sitzt, was wünscht er sich?
Dass ich beim nächsten Weihnachten bei meiner Mutter wieder sitzen kann und mit ihr einen Glühwein trinken kann und einfach die Zeit hier drin vergessen kann. Ja. Corona soll genauso schnell rumgehen wie meine Haft am besten, ja. Dass man wieder ein normales Leben fassen kann.
Touristen- und Pilgerhochzeit ist an Weihnachten in diesem kleinen Städtchen Bethlehem in Palästina. Corona hat auch das in diesem Jahr verhindert. Gottesdienst wurde in der vergangenen Nacht trotzdem gefeiert, in der Stadt, in der Jesus geboren worden sein soll. Unser Korrespondent Benjamin Hammer berichtet.
Leere Stuhlreihen in der Katharinenkirche in Bethlehem, ausgerechnet an Heiligabend. Das gab es so lange nicht mehr, vielleicht noch nie. Zur Mitternachtsmesse kamen nur etwa 150 Menschen, darunter Geistliche und Diplomaten. Pilgerinnen und Pilger aus dem Ausland kommen bereits seit März nicht mehr nach Bethlehem. Nach der Messe liefen die Geistlichen von der Katharinenkirche in die benachbarte Geburtskirche. Sie stiegen hinab in die Grotte, jenen Ort, an dem laut christlicher Überlieferung Jesus Christus geboren wurde. Die Geistlichen legten eine Jesusfigur in die Grotte. Während der Zeremonien wurden Abstände teilweise nicht eingehalten. Viele trugen eine Maske über Mund und Nase, manche nicht. Geleitet wurde die Messe vom lateinischen Patriarchen. Pier Battista Pizzaballa ist das Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land. Der Italiener rief in seiner Predigt zu einer neuen Welt in Solidarität und Brüderlichkeit auf. Die Corona-Pandemie und das damit verbundene Leiden machten deutlich, dass alle Menschen miteinander verbunden seien und füreinander verantwortlich. Pizzaballa hatte sich bei seiner Ankunft in Bethlehem nicht an die Pläne der Stadtverwaltung gehalten und war trotz der Corona-Pandemie ein Stück durch die Altstadt gelaufen. Dort wurde es teilweise voll. Recht viele Menschen trugen keine Maske. Pizzaballa selbst war im Dezember an Covid-19 erkrankt und hat die Quarantäne erst vor kurzem verlassen.
Für manche ist ja das ganze Jahr über Weihnachten. Es gibt Weihnachtsdörfer und Weihnachtsausstellungen, wo Christbaumkugeln, Engel und Lametta an der Tagesordnung sind. Und es gibt sogar eine Band, bei der ist irgendwie das ganze Jahr über Weihnachten. Warum das so ist, das weiß Adrian Beritsch aus unserer SWR1 Musikredaktion.
Wir müssen kurz mal über die Pentatonics sprechen, denn die sind das, was man ein Weihnachtswunder nennen darf, und zwar buchstäblich. Die 5 jungen Leute aus Texas haben eine unglaubliche Karriere hingelegt, eine Weltkarriere.
Halleluja, Halleluja.
Jeder fängt mal klein an. 3 der 5 Bandmitglieder kennen sich seit der Highschool. Sie singen zusammen im Schulchor. Und wovon träumt man als Teenager mit toller Stimme? Genau, von einer Karriere als Musiker. Eine Castingshow erweist sich da als sehr hilfreich. Aus dem Trio ist mittlerweile ein Quintett geworden und das Quintett gewinnt die Show. Aber eine Karriere als A-Cappella-Band, also selbst mit Castingshow im Rücken, das wird schwierig. Denn das hier ist eine Nische. Und jetzt kommt der Teil mit dem Weihnachtswunder. Die Bandmitglieder sind übrigens tatsächlich religiös. Sie sagen, dass sie vor jedem Live-Auftritt beten würden. Eine erste Weihnachts-LP der Pentatonics verkauft sich über 2 Millionen Mal. Für A-Cappella-Musik ist das schon unglaublich viel. Aber das Wunder wird immer größer. Raten Sie mal, was meinen Sie, wie oft Videoclips der Pentatonics im Internet angeklickt worden sind? Und Achtung jetzt, wir sind da im 10-stelligen Bereich. 1 Milliarde? 3 Milliarden Mal? Vergessen Sie es, wir sind da mittlerweile bei unfassbaren 6 Milliarden Abrufen. Das Verrückte dabei, es sind hauptsächlich die Weihnachtssongs der Pentatonics, die da für Milliarden Klicks sorgen. Egal ob Winter oder Sommer, diese 5 Stimmen sorgen dafür, dass das Fest der Liebe ganzjährig gefeiert wird, und zwar rund um den Globus. Kann man diesen Erfolg erklären? Nein. Kann man nicht. Sonst wäre ja jede Band so erfolgreich. Und böse Zungen schimpfen auch ordentlich. Das hier sei Religionskitsch, Weihnachtskitsch. Zugegeben, die Stimmen sorgen für Gänsehaut. Das ist alles perfekt produziert. Aber eine Erklärung ist das natürlich nicht. Irgendetwas berührt die Menschen, wenn sie diese Musik hören. Und zwar berührt sie das im tiefsten Inneren. Fans schreiben im Internet, durch die Pentatonics hätten sie sogar zum Glauben zurückgefunden. Erstaunlich, wozu Musik alles in der Lage ist. Aber irgendwie auch ein Wunder, oder? Ein musikalisches Weihnachtswunder.
Auf eins kann man sich auch in Pandemiezeiten verlassen. Das Weihnachtsdorf Waldbreitbach an der Wied im Norden von Rheinland-Pfalz strahlt auch in diesem Jahr in voller Pracht. Tausende Lichterketten, geschmückte Weihnachtsbäume und das Highlight, der Krippenweg mit über 60 liebevoll gestalteten Weihnachtskrippen. Unser Reporter Christian Giese-Kessler ist den Krippenweg gewandert.
Klar, man kann den Krippenweg auch tagsüber gehen, aber 100-mal schöner ist es natürlich nach Einbruch der Dunkelheit, wenn überall die Lichter angehen.
Sehr schön, es macht was her.
Einfach toll, die machen das zauberhaft hier. Und dann ist die ganze Zeit das Dorf so schön geschmückt und so eine tolle Atmosphäre, ist einfach traumhaft.
Ich laufe los auf dem Marktplatz mitten im Dorf. Ein Weihnachtsglockenspiel sorgt hier jede halbe Stunde für die richtige Grundstimmung. Und es geht vorbei an den ersten Schaufenstern. In wirklich jedem Einzelnen steht eine Krippe. Die erste ganz einfach, aber toll verarbeitet. Die zweite pompös mit viel Glitzer und Lichtern dran. Sehr schnell sind wir dann beim ersten echten Highlight. Die Pfarrkirche mit der berühmten Naturwurzelkrippe hat dieses Jahr zwar geschlossen, aber davor gibt es eine spektakuläre, riesige Naturkrippe.
Traumhaft schön. Ich habe viele Krippen schon gesehen, aber ganz ehrlich, das ist die Krönung.
Schnell merke ich, dass die Krippen zwar der Wegweiser auf dieser Wanderung sind, quasi aufgereiht wie die Perlen an einer Schnur, aber es gibt noch viel mehr. Zum Beispiel die lebensgroßen Holzfiguren, die überall stehen, wie die Wanderführerin Hildegard Ambrost erklärt.
Und oben ist nochmal der König zu sehen als Nussknacker. Der König wird immer als Nussknacker dargestellt, weil früher die armen, einfachen Leute gesagt haben, der König soll auch mal sehen, wie man die harten Nüsse des Lebens knackt.
Oder etwas abseits des Dorfes auf einem Hang ein riesiger Weihnachtsstern aus 3500 LED-Lichtern. Oder die schwimmende Krippe auf der Wied. Oder der sogenannte Krippenbaum ganz am Ende, wenn man schon fast wieder auf dem Marktplatz ist.
Das ist so eine Tradition aus dem Mittelalter, aus Oberösterreich. Da durften die einfachen Leute nicht in die Kirche. Das war nur den Geistlichen und den Adligen vorbehalten. Und damit die einfachen Leute auch die Weihnachtsgeschichte erleben konnten, hat man Krippenbäume an der Außenwand der Kirche befestigt. Und da war bildlich die Weihnachtsgeschichte dargestellt.
Man kommt aus dem Staunen nicht raus. Wegen Corona ist dieses Jahr in Waldbreitbach deutlich weniger los. Es ist ruhiger und stiller auf den Plätzen, den Treppen und den verwinkelten Wegen, besinnlicher und dadurch ja irgendwie auch weihnachtlicher.
Irgendwie verloren, so sah Papst Franziskus für mich an Ostern aus, als es wegen der Kontaktbeschränkungen keinen Gottesdienst auf dem Petersplatz gab und nur ganz wenige Menschen in den Petersdom durften. Das ist an Weihnachten ganz ähnlich. Lisa weiß über die Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan.
Der Petersdom ist fast leer, als Papst Franziskus einzieht, um die Christmette zu feiern. Statt wie normalerweise mehrere tausend Besucher sitzen nur wenige Gläubige in den Bänken, mit viel Abstand und mit Masken. Auch wenn der Dom festlich geschmückt ist, es ist nicht zu übersehen, wie sehr dieses Weihnachtsfest geprägt ist von der Pandemie. Das Krisenjahr spiegelt sich auch in der Predigt des Papstes wider, die in diesem Jahr von der Prophezeiung des Jesaja ausgeht, die sich in der Weihnachtsnacht erfüllt. Ein Kind wurde uns geboren. Ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Geburt Jesu ist die Neuheit, die es uns Jahr für Jahr ermöglicht, innerlich neu geboren zu werden und in ihm die Kraft zu finden, jede Prüfung zu bestehen. Ja, denn er ist für uns geboren, für mich, für dich, für jeden Einzelnen. Franziskus spricht den Menschen Mut zu, ruft sie zu neuem Selbstbewusstsein auf. Weihnachten erinnere daran, dass jeder Mensch in den Augen Gottes kostbar sei, sagt das Kirchenoberhaupt. Gottes Liebe sei bedingungslos, hänge nicht von den Wunden und Misserfolgen der Vergangenheit ab. Heute staunt Gott über uns und sagt zu einem jeden von uns, du bist ein Wunder. Schwester, Bruder, verliere nicht den Mut. Bist du in der Versuchung zu glauben, du seist verfehlt? Gott sagt zu dir, nein. Du bist mein Kind. Hast du das Gefühl, es einfach nicht zu schaffen, die Angst, unzulänglich zu sein? Befürchtest du, aus dem Tunnel der Prüfung nicht mehr herauszukommen? Gott sagt zu dir, hab Mut, ich bin mit dir. Ja, der Mensch sei undankbar gegenüber Gott, sagt Franziskus. Er sei ungerecht gegenüber so vielen seiner Brüder und Schwestern. Gott überschätze den Menschen also. Er tue dies, weil er ihn aufs Äußerste liebt. Der Mensch müsse sich also von Gottes Liebe durchdringen lassen, anstatt das Leben mit Unterhaltung, Erfolg und Weltlichkeit zu füllen. Es ist wahr, unersättlich wollen wir mehr haben und so stürzen wir uns auf die vielen Futterstellen der Eitelkeit und vergessen dabei die Krippe von Bethlehem. Früh geht die Christmette zu Ende, viel früher als gewohnt. Sie wurde um 2 Stunden nach vorne verlegt. Verantwortlich dafür ist wieder einmal die Pandemie. In Italien gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Der Papst wollte den Gottesdienst davor abhalten. Und auch beim traditionellen Segen Urbi et Orbi, also der Stadt und dem Erdkreis, gibt es Veränderungen. Der Papst wird ihn dann am Mittag nach der Weihnachtsbotschaft in der Benediktionsaula im Apostolischen Palast spenden.
Ohne sie hätten katholische Kirchengemeinden in Deutschland ein Problem. Geistliche aus afrikanischen Ländern, die hier arbeiten. Wegen des Nachwuchsmangels müssten ohne sie noch mehr Kirchengemeinden ohne Gottesdienst sein. Und manchmal bringen sie auch neue und ungewöhnliche Impulse mit. Meine Kollegin Claudia Barter hat zwei von ihnen getroffen.
Das war für mich beeindruckend, nach einem Gottesdienst, dass einer auf mich wartete, ein älterer Herr. Und dann sagt er zu mir, ja, ich habe in diesem Land vor dem Krieg gelebt. Ich habe mir nie vorgestellt, dass ein Afrikaner da vorne steht und das Wort verkündet.
Seit 5 Jahren leitet Abbé Corneille die Pfarrei Worms-Hernsheim. Am Anfang war er kritisch, denn die Gemeinde galt als konservativ. Aber die Begegnung war herzlich. Der 55-Jährige ist sehr beliebt.
Sein Glaube, seine Spiritualität zieht uns alle mit.
Man kann ja froh sein, wenn überhaupt ein Pfarrer da ist. Und da denke ich, das ist egal, ob er aus Afrika oder egal woher kommt.
Einmalig, dann gehen wir gar nicht mehr her. Ein Seelsorger, der sich um die Menschen kümmert.
In deutschen Bistümern ist es durchaus üblich, Priester aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Die Diözese Mainz investiert viel Zeit und Geld in die Ausbildung. Denn die katholische Kirche versteht sich als Universalkirche, sagt Lucia Kehr, Ausbildungsreferentin im Bistum Mainz.
Katholisch heißt ja umfassend. Wir sind keine Landeskirche, wir sind Weltkirche. Und im Rahmen von Weltkirche muss man auch den Einsatz von Priestern aus anderen Ländern bei uns verstehen.
15 Jahre bleiben die Priester der Weltkirche im Idealfall. In der Regel machen afrikanische Priester gute Erfahrungen in ihren deutschen Gemeinden. Von seinen Kollegen weiß Abbé Corneille aber, dass längst nicht alle Gemeinden so offen sind wie seine. Und es macht ihn nachdenklich, wenn er hört, dass in Quaidersbach am Rande des Pfälzerwaldes ein Priester aus Nigeria Morddrohungen erhalten hat.
Da habe ich Anrufe bekommen, die Gemeindemitglieder haben einen Artikel gelesen. Sagt, Herr Pfarrer, wenn Ihnen sowas passiert, dann direkt sich anmelden bei mir. Das ist für mich ermutigend. Ja, wenn mir was hier passieren würde, ich bin sicher, Gemeindemitglieder werden sich Sorgen machen.
Himmela, Himmela, Hokaka, Honyekerua.
Auch Pfarrer Wilfried hat mit den Menschen in seiner Gemeinde Budenheim bei Mainz gute Erfahrungen gemacht. Nach 6 Jahren als Pfarrvikar kehrt der 44-Jährige nun zurück nach Nigeria.
War eine schöne Zeit mit dir.
Ja.
Ach, das ist so schade. Wir werden dich vermissen.
Ja, ich auch. Ich vermisse euch.
Als Pfarrer Wilfried nach Budenheim kam, war er sehr neugierig darauf, wie Christen in Deutschland ihren Glauben leben im Vergleich zu Nigeria.
Es gibt demokratische Prinzipien, die man auch in der Kirche anwenden kann, nutzen kann. Und das geht schon hier. Man sieht einfach in den Gottesdienst, die Laien sind mehr drin.
Solche Impulse wünscht er sich auch für die Kirche in Nigeria. Die Erfahrungen, die er in Deutschland gemacht hat, wird er mit in seine Heimat nehmen.
Diese 2 Kulturen auszugleichen, man wird stark. So, was ich hier bekommen habe, das ist schon Power für mich, Power für die Zukunft.
Viele, viele Päckchen wurden gepackt in den Tagen vor Weihnachten. Zehntausende davon auch in den vielen Seemannsmissionen, denn auch Seeleute haben eine Bescherung verdient. Ein kleines Dankeschön für deren Arbeit, die meist im Verborgenen geschieht und die in diesem Corona-Jahr besonders hart war. Viele konnten monatelang nicht in ihre Heimat und mussten oft auch auf den Landgang verzichten. Michael Hollenbach berichtet aus Bremerhaven.
Seemannsdiakon Magnus Deppe packt eine Tüte mit kleinen Geschenken zusammen.
Dann ist eine warme Wollmütze da drin, warme Handschuhe sind da drin, ein Trinkbecher und ganz wichtig auch ein kleiner Schal.
Hier in der Bremer Seemannsmission werden jeden Tag rund 200 Tüten gepackt. Vom evangelischen Seemannsheim geht es dann runter zum Hafen.
Moin, alles gut?
Smalltalk mit den Security-Leuten. Vor uns an der Kaimauer liegt ein Frachtschiff, die Sprinter. Über die Gangway geht es an Bord des Schiffes.
Oh, hallo. Hallo. Der Seemanns Club ist hier. Ja.
Die 6 Filipinos an Bord freuen sich über die beiden Seemannsdiakone, die ihnen Weihnachtstüten überreichen und auch philippinische Zeitungen mitgebracht haben.
Wir kommen als Weihnachtsmann an Bord. Das gibt dann noch mal richtig Freude. Das ist schon schön.
Die Freude ist groß, findet aber eher im Stillen statt. Oben auf der Brücke treffen wir den niederländischen Kapitän Klaas Vevere. Er ist mit dem Frachter vor allem im Norden Europas unterwegs. Die Angst vor Corona begleitet ihn in jeden Hafen.
Wenn wir eine Kranke an Bord haben, da habe ich Angst vor. Wenn, sag mal, das Schiff in England ist und du hast einen Kranken an Bord, der keine Hilfe bekommt, da habe ich ein bisschen Angst vor.
Der Kapitän hat in Großbritannien nicht die besten Erfahrungen gemacht.
Yes, hello, my friend.
Auf dem Rückweg erhält Diakon Deppe einen Anruf. Ein philippinischer Seemann, der nach Hause wollte, ist am Flughafen positiv auf Corona getestet worden. Nun müssen er und vier andere Seeleute erst einmal in Quarantäne bleiben. Ob positiv oder nicht, Corona bestimmt das Leben vieler Seemänner in diesem Jahr.
Wir haben teilweise Seeleute getroffen, die 12 Monate, auch 18 Monate an Bord sind, ohne ihre Familie gesehen zu haben.
Berichtet Winfried Schumann, früher selbst Kapitän und jetzt Ehrenamtlicher bei der Seemannsmission.
Da tut es eben ganz gut auch, dass man sich mal außerhalb der Bordgemeinschaft mit jemand anderem unterhält, um sich einfach nur die Sorgen und Nöte anzuhören und vielleicht eine Hilfestellung zu leisten, was immer eben erforderlich ist.
Trotz Weihnachtszeit, der Kontakt in die Heimat übers Telefon oder übers Internet ist an Bord sehr schwierig und vor allem sehr teuer. Gerade Weihnachten ist für die in der Regel sehr katholischen Filipinos hart.
Es ist mit Sicherheit eine besondere Zeit, gerade auch für die Filipinos, die ja auch sehr familienbezogen sind und die auch großen Wert darauf legen, dass eben auch Weihnachten an Bord gefeiert wird.
Einige Seemannsmissionen wie in Rostock bringen deshalb auch Weihnachtsbäume an Bord.
Man sitzt dann eben auch, sofern es der Bordbetrieb erlaubt, am Heiligen Abend oder an Weihnachten zusammen, um dann so eine gewisse Art von Feierstimmung oder Feierlichkeit eben aufkommen zu lassen. Ne?
Um dann vielleicht die Geschenkpäckchen der Seemannsmission auszupacken.
Heiligabend zu Hause, am ersten Tag zu den Eltern, am zweiten zu den anderen, Geschenke hier, Geschenke da, Essen vorbereiten und, und. Weihnachten ist normalerweise schon Stress pur, erst recht unter Pandemiebeschränkungen. Manchmal möchte man einfach nur die Fingerspitzen zusammenlegen und ein tiefes Om vor sich hin brummen. Kai Romhardt ist Unternehmensberater, Coach, Buchautor und buddhistischer Meditationslehrer. Und vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, ob ihm so ein Om im Weihnachtsstress hilft.
Om ist tatsächlich nicht meine Praxis. Ich glaube, es ist immer gut, etwas zu haben, mit dem man sich eben verbinden kann. Bei mir ist das eher der Ali. Also Ali steht für Atmen, Lächeln, Innehalten. Das heißt, mal zur Ruhe kommen, zum Atem zurückkommen, Körper und Geist zusammenbringen. Dann das L für Lächeln. Das heißt, wohlwollend auf mich selber zu schauen, wohlwollend auf mein Umfeld. Und das I, das Innehalten, dass ich mir so einen kleinen Moment, so eine kleine Ruhepause gönne. Und zusammen ist das dann Ali. Und das funktioniert für mich ganz gut und auch in den Gruppen, ja, mit denen ich arbeite.
Slow Down Your Life, vom Glück der Gelassenheit, so ist der Titel eines ihrer Bestseller. Warum sollte ich überhaupt mein Leben langsamer angehen? Ich meine, es hat doch auch was, wenn ich in Flow komme und wenn alles läuft wie geschmiert.
Genau, es geht ja auch nicht darum, dass langsam besser ist als schnell, sondern eher, dass ich, wenn ich zu schnell bin, auch mich wieder entschleunige, zurückkomme und schaue, was eigentlich gerade passiert. Denn das ist ja die Gefahr, dass in uns etwas anfängt zu rennen, unsere Gedanken oder unsere Gewohnheitsenergien. Und dann bewegt sich unser Leben häufig auch in eine Richtung, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und wenn wir dann, ich sag mal, so ein Ali einlegen oder zum Atem zurückkehren, dann schenken wir uns solche Momente der Stille, dann entsteht auch neue Klarheit.
Wenn Sie sich konkret ärgern, hilft da auch ein Ali oder was machen Sie dann konkret, wenn Sie merken, oh, da kommt jetzt Wut in mir hoch?
Als ich angefangen habe zu meditieren und zu praktizieren, das ist ja schon über 20 Jahre her, hatte ich gar kein, sage ich mal, intimes Verhältnis zu meinem Ärger und zu meiner Wut. Und ich war also vielmehr dem ausgesetzt, was da so in Wellen über mich kam oder was ich unterdrückt habe und was andere in meinem Umfeld dann gemerkt haben, oh, der ist ja heute komisch, den Kai, den sprechen wir heute lieber nicht an. Und die Praxis hat mir eben überhaupt mal gezeigt, wo fängt denn eigentlich der Ärger an? Das heißt, das ist doch vielleicht so ein kleines Kribbeln hinten im Nacken und dann am Ende auf den ganzen Körper ausstrahlt. Und dann ist es häufig schon zu spät. Ja? Und diese Achtsamkeit auf dem Körper zeigt mir heute viel früher, jetzt geht's los. Und dann kann ich tatsächlich Ali einlegen oder meinem Gesprächspartner sagen, du, es tut mir leid, ich glaube, heute ist kein guter Tag, über dieses schwierige Thema zu sprechen.
Die Pandemie hat uns einmal mehr gezeigt, wie verletzlich wir als Menschen sind, als Gesellschaft auch, wie zerbrechlich unsere alltäglichen Sicherheiten. Was lässt Sie diese Verletzlichkeit aushalten?
Ich glaube, dass für viele ein Gefühl der Trennung da ist, ein ganz starker Schmerz und auch eine Ohnmacht, getrennt zu sein von Dingen, die man sonst machen kann, die einem vielleicht Freude geschenkt hat, zu bestimmten Tätigkeiten, zu bestimmten Menschen. Ich glaube, es ist ein großes Thema, wie finde ich zu einer Verbundenheit in einer Zeit äußerer Begrenzung? Und die erste Form der Verbundenheit ist die Verbundenheit immer mit mir selber. Das heißt, wenn ich während des Tages einen Teil meiner Aufmerksamkeit bei meinem Atem lasse, einatmend weiß ich, dass ich einatme, ausatmend weiß ich, dass ich ausatme, dann bin ich schon mal in einem lebendigen Kontakt mit mir und meinem Leben. Und ich merke, dass da ständig was los ist. Also, dass ich nicht irgendwo eingesperrt bin in einem Gefängnis, wo ich nicht raus kann und wo nichts passiert, sondern dass es unheimlich lebendig in mir ist. Und ich aus dieser Verbundenheit auch in die Verbundenheit gehen kann mit meinem Umfeld und auch über virtuelle Kanäle etc. Und wir haben es auch gemerkt, ganz am Anfang, im ersten Lockdown, da war, glaube ich, auch der Anfängergeist noch höher. Da haben wir vielleicht auch gespürt, mit wem fühlen wir uns denn wirklich verbunden in unserem Leben und haben vielleicht die alten Freunde angerufen und haben irgendwie unsere Verbundenheit gefeiert. Und das ist vielleicht was, was wir jetzt auch nochmal wieder machen können. Ich habe manchmal den Eindruck, im zweiten Anlauf jetzt ist die Ungeduld größer geworden.
Wie mehr Achtsamkeit und Gelassenheit uns in der Krise helfen können, der Meditationslehrer Kai Romhardt war das für SR1 der Weihnachtsmorgen. Und gleich sprechen wir weiter über das, was wir aus dem Umgang mit der aktuellen Krise lernen können. Wie können wir in all dem Pandemie-Weihnachtsstress bei uns bleiben, nicht in Hektik verfallen, liebevoll verbunden bleiben mit den Menschen, die uns wichtig sind? Kai Romhardt ist Meditationslehrer und Coach. Er hat uns eben schon seine Tricks verraten, wie er zur Ruhe kommt. Ich habe ihn gefragt, wie er sich schützt, wenn ihm in Krisenzeiten die Decke auf den Kopf zu fallen droht. Das Bei-sich-Sein, ob es ihm auch gegen depressive Stimmungen hilft?
Das hilft mir, aber manchmal muss ich, glaube ich, auch wirklich auch was tun. Ja, also dann ist es auch gut, rauszugehen und in die Natur zu gehen und in der Natur denn nicht einfach weiterzudenken. Also das, was die Traurigkeit ist, die wird ja auch genährt durch traurige Gedanken, durch Szenarien, durch auch Dinge, von denen wir wissen, dass es eigentlich nicht so ist. Die Dinge gehen ja vorbei. Auch diese Pandemie wird vorbeigehen, jede Traurigkeit geht vorbei. Und die Depression wird ja dann bedrohlich, wenn ich daran festhalte, es wird nie vorbeigehen und es dann unerträglich wird. Manchmal braucht es tatsächlich einfach auch den Tapetenwechsel, in die Natur rausgehen und vielleicht einen achtsamen Spaziergang machen.
Weihnachten werden ja Wünsche wahr. Wenn Sie sich was wünschen könnten, was uns nach der Krise bleibt, was wäre das?
Das wäre sicherlich das, was Sie eben auch angesprochen haben, diese Verletzlichkeit im Herzen zu bewahren, diese gegenseitige Verbundenheit, dass wir mehr aufeinander achten, dass wir nicht im Tunnel sind, im Autopiloten sind, sondern erfahren, dass diese Natur mit uns verbunden ist und dass wir Teil davon sind.
Vielleicht auch ein bisschen mehr schätzen lernen, was wir an Positivem haben, also nicht nur auf das schauen, was uns abgeht in dieser Krise, sondern auch ein bisschen gucken, was habe ich denn?
Ja, mein Meditationslehrer, der vietnamesische Zen-Meister Thich Nhat Hanh, der hat in einem Retreat, ich weiß nicht, ob das auch um die Weihnachtszeit war, gesagt, macht doch mal zwei Listen. Und ihr macht tatsächlich so diese Wunschliste, wo ihr sagt, das möchte ich alles noch in meinem Leben haben, das fehlt mir jetzt noch. Aber ihr müsst mehr auf die andere Liste schauen, auf die Liste der Dinge, die unser Leben, die euer Leben eben bereits unterstützen. Und diese Liste muss mindestens doppelt so lang sein wie die Wunschliste. Denn da schauen wir häufig nicht hin und das sind die selbstverständlichen Dinge. Und das scheint ja eben auch eine Lektion zu sein aus der Pandemie, dass wir auf einmal merken, es fehlen uns Dinge, die wir absolut für gegeben genommen haben. Und auf einmal merken sie, was für eine Bedeutung sie in unserem Leben haben. Und diese Listen zu schreiben, ist vielleicht auch eine gute Weihnachtsbeschäftigung, auch noch zwischen den Jahren.
Eine Liste der Dinge schreiben, die wir haben und für die wir dankbar sein können. Eine Idee von Thich Nhat Hanh, von Kai Rumhardt weitergegeben. Nicht nur für die Zeit zwischen den Jahren. Slow Down Your Life, vom Glück der Gelassenheit, heißt eins seiner Bücher. Das ist irgendwie eine richtige Weihnachtswundergeschichte. Ein evangelischer Pfarrer findet in einem Buch in seiner Bibliothek ein Sparbuch aus dem Jahr 1963. Es braucht ein bisschen Mühe, bis er die Besitzerin findet und der 82-Jährigen den Schatz zurückgeben kann. Philipp Behrens hat die ganze Geschichte.
Holy shit. Ist das nicht der Wahnsinn?
Ist es. Und in so einem Fall darf Pfarrer Volker Wahlmeier auch mal auf seinem YouTube-Kanal fluchen. Gott weiß ja, wie es gemeint ist. Gerade hat er mit Doris das erste Mal telefoniert.
Ich habe ein altes Buch hier in Händen gehabt. Und in diesem Buch war dieses Sparbuch versteckt.
Einfach sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, als mir das Buch in die Hand gefallen ist, war ich auch sprachlos. Jetzt ist die Frage...
Wie haben Sie denn da geforscht?
Ich habe das Internet bemüht. Ich freue mich im Kullerkeks darauf, Sie bald kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ganz arg viel Gottes Segen.
Dankeschön.
Mit dem Sparbuch im Rucksack fährt Pfarrer Volker Wahlmeier nach Stuttgart. Genau pünktlich zum 82. Geburtstag von Doris, einer ehemaligen Religionslehrerin, übergibt er das Buch über Luther und das Sparbuch aus dem Jahr 1963.
Verrückte ist ja eigentlich dieses Buch. Ist mir ja zugeflogen gekommen, als ich in Tübingen studiert habe.
Ja.
Und ich hätte ja nie gedacht, dass wenn ich in Aglasterhausen, einem kleinen Ort irgendwo bei Heidelberg, ja, Pfarrer bin und ich diesen Aufruf starte, wo ist Doris?
Ja.
Dass aus meiner derzeitigen Gemeinde Aglasterhausen eine Person da ist, die sagt, jawohl, ich kenne noch die Familie aus meiner Kindheit. Das ist so unglaublich verrückt.
Ja, das kann man wohl sagen.
Die ganze Angelegenheit war für Pfarrer Volker Wahlmeier auch eine Herausforderung des Glaubens. So ein einsames Sparbuch. Herr, führe uns nicht in Versuchung.
Ich gebe zu, zwischendrin, als mir das zum ersten Mal in die Hände fiel, hatte ich ganz finstere Gedanken. Ich dachte, ey geil, so viel Kohle, wie komme ich daran? Und ich hatte hin und her überlegt, ich gebe es wirklich zu als Pfarrer.
Aber der Mann Gottes hat die Prüfung natürlich bestanden. Die Kohle ist da, wo sie hingehört. Und Volker Wahlmeier hat seine Mission erfüllt.
Eine ganz wunderbare Geschichte, nicht nur zur Weihnachtszeit. Der evangelische Pfarrer von Aglasterhausen im Neckar-Odenwald-Kreis bei Mosbach findet die Besitzerin eines Sparbuchs von 1963. Übrigens ganz nebenbei ein toller Jahrgang. Und da gab es noch was fürs Geld. Dieses Weihnachtsfest, das feiern wir, weil in dieser furchtbar kalten Nacht in einem Stall in Bethlehem Jesus geboren wurde, seine Mutter, die Jungfrau Maria, und ihr schon in die Jahre gekommener Bräutigam Josef, die mussten sich wegen einer Volkszählung aufmachen, sie hochschwanger, kein Bett in der Herberge, deshalb der Stall. Irgendwie kennen wir alle die biblischen Geschichten. Simone Paganini hat als Professor für biblische Theologie in Aachen mal den Faktencheck gemacht, wie historisch das alles ist. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, ob er zu Hause eigentlich noch eine Krippe hat mit Ochs und Esel und Stern auf dem Dach.
Ja, selbstverständlich habe ich eine Krippe, und zwar eine sehr schöne Holzkrippe aus Südtirol mit holzgeschnitzten Figuren, und die sind alle dabei. Ochs, Esel, sind sogar ein paar Hunde und ein paar Katzen. Die Engel sind dabei, Maria und Josef, das Jesuskind selbstverständlich, und sogar die drei Könige. Obwohl ich ganz klar weiß, dass von allen diesen Figuren sehr wahrscheinlich damals zu dieser heiligen Nacht nicht viele dabei waren.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Zuerst habe ich in Ihrem Buch gelesen, das Sie mit Ihrer Frau zusammengeschrieben haben, dass Schuld an der Krippe in unseren Wohnzimmern der heilige Franz von Assisi ist. Im 13. Jahrhundert hatte er die Idee zu diesen Krippen. Was hat Franziskus damit zu tun?
Ja, das ist in der Tat richtig. Also die erste Krippe oder die erste lebendige Krippe stammt aus der Idee von Franz von Assisi. Und zwar in einer Zeit, wo man kein Verse hatte und keine Bücher lesen könnte und die Menschen die Sprache der Kirche nicht könnten. hat er diese geniale Idee gehabt, in einem Dorf in den Umbrien, in Greccio, so das darzustellen, die lebendige Krippe mit lebendigen Menschen, damit die Leute, die um ihn herum waren, die einfachen Menschen, sehen könnten, wie es war. Und natürlich ging es damals nicht um historische Genauigkeit, um Treue zu den Texten. Es ging einfach darum, Weihnachten erleben zu lassen. Eigentlich was Schönes.
Sie räumen in dem Buch mit manchem Missverständnis auf. Mich hat besonders überrascht, muss ich sagen, wie Sie die Rolle der Hirten deuten. Die bekommen ja von den Engeln die Botschaft von der Geburt Jesu. Und das wird immer so ein bisschen sozialromantisch gedeutet, dass Jesus zu den Ärmsten der Gesellschaft kommt, an den Rand der Gesellschaft. Sie deuten die Hirten aber ganz anders.
Also zunächst einmal, die eine Deutung, Jesus kommt zu den Armen der Gesellschaft, ist auch richtig. Es hat einfach damit zu tun, wie Texte im Laufe der Geschichte gelesen worden sind. Und es ist legitim. Mir ging es aber zu schauen, wie war das vielleicht historisch und was für eine Symbolik vor allem dahinter steckt. Also diese Texte, die sind nicht unbedingt für aufgeklärte Menschen aus dem 21. Jahrhundert geschrieben worden. Und so kommen wir zu den Hirten und zu den Engeln. Die Engel, die waren in der damaligen Zeit nicht gerade die romantischen Figuren, die wir uns vorstellen können. Die waren diejenigen, die Gott beschützt haben. Und wenn Gott in die Welt kommt, dann sind die Engel selbstverständlich dabei. Und zwar nicht als singende sondern als die Armee Gottes, die dieses Kind beschützt. Und wenn die Engel dann zu Gott zurückkehren und in den Himmel zurückkehren, dann brauchen sie irgendjemand, der ihre Rolle einnimmt. Und diese Rolle wird von den Hirten übernommen. Also die Hirten waren damals nicht unbedingt die Ärmste von allen, die waren aber relativ gut gewandert mit Waffen. Also sie mussten sich selber schützen von Wegelagerer, irgendwelche Dieben, und sie mussten ihre Schafe schützen. Also sie könnten mit Waffen umgehen. Unter anderem mit Schleuder. Wir denken an die Geschichte von David, der war auch ein Hirte und er bringt den Goliath um mit seinem Schleuder. Also die Hirten sind anstatt der Engel die Ehrengarde Gottes. Das war für die damalige Zeit, ich glaube, ganz gut verständlich.
Also Sie räumen mit einigen Missverständnissen auf, stellen aber in Ihrem Buch auch die Frage aller Fragen, ob nämlich die ganze Weihnachtsgeschichte nur eine Erfindung ist, bestenfalls ein schönes Märchen. Ich meine, jetzt nur Märchen wäre für einen katholischen Theologieprofessor, glaube ich, schwierig. Wie fällt denn Ihre Antwort aus?
Also, die Weihnachtsgeschichte ist kein Märchen. Und das Buch, was ich geschrieben habe, mit zusammen meiner Frau, hat nicht damit zu tun, dass wir die Weihnachtsgeschichte zerstören wollen. Wir wollten aber eben einen Faktencheck machen und am Ende merken wir, was bleibt übrig, wenn wir das Ganze drumherum wegtun. Und das, was übrig bleibt, und das gilt sowohl für Gläubige als auch für nichtgläubige Menschen, dass das, was übrig bleibt, ist das kleine Kind in der Mitte. Also, dieses Kind, wo gläubige Menschen glauben, das sei Gott, der in die Welt kommt, Gott, der Mensch wird. Das ist das, was Christen zu Weihnachten feiern. Und das bleibt übrig. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Botschaft, auch in diese schwierige Zeit, dass man auf das fokussiert, was wichtig ist. Eben, dass Gott Mensch geworden ist. Und das ist die zentrale Botschaft von Weihnachten. Und das ist das, was, ich glaube, auch ein katholischer Theologe, nachdem eben alles andere weggetan hat, übrig lässt. Und das ist eigentlich die schöne Botschaft zu Weihnachten, finde ich.
Simone Paganini war das über die biblische Weihnachtsgeschichte und wie wir damit umgehen sollten, dass die historischen Hintergründe eher überschaubar sind, nachzulesen im neuen Buch von wegen Heilige Nacht, der große Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte von Simone und Claudia Paganini. White Christmas von Bing Crosby gehört irgendwie immer dazu. Walking in the Winter Wonderland auch. Jetzt zur Weihnachtszeit hört man diese Klassiker der Weihnachtsmusik. Alles Lieder, die wir kennen und die wir auch gern immer wieder hören. Wenn man sich die Klassiker aber mal genauer ansieht, fällt auf, mit Weihnachten als christlichem Fest haben die alle nichts zu tun. Warum, weiß Adrian Beritsch aus unserer SWR1 Musikredaktion.
Die berühmtesten Weihnachtslieder der Neuzeit haben eine Besonderheit. Die meisten von ihnen kommen aus den USA. Paradebeispiel ist dieser Klassiker hier von Bing Crosby. I'm dreaming of a white Christmas. Geschrieben von Israel Isidor Bailin. Weltberühmt geworden als Songwriter Irving Berlin. Die Menschen sind sehr berührt, weil das Lied mitten im Zweiten Weltkrieg herauskommt. Der hier ist auch sehr berühmt. Den gibt es in Dutzenden Versionen. Auch sehr schön ist dieses Lied hier. Chestnuts roasting on an open fire. Alle diese Lieder haben noch eine Besonderheit. Musik oder Text kommen von amerikanischen Songwritern, die jüdisch geprägt sind. Alle. In keinem dieser Lieder wird man irgendeinen jüdischen Hintergrund erkennen. Es gibt auch keinen christlichen Hinweis auf Weihnachten. Nirgendwo. Diese Klassiker sind buchstäblich konfessionslos. Und wahrscheinlich ist das auch ein Grund dafür, warum sie zu Welterfolgen geworden sind. Hier geht es um ganz andere Dinge. Da tauchen plötzlich Tiere auf, die eigentlich Märchenfiguren sind. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. Das wirkt im ersten Moment ganz süß, aber Robert May erfindet Rudolph, das Rentier, weil er als jüdischer Junge in der Nachbarschaft von anderen Kindern gehänselt wird. Im Winter Wonderland geht es vordergründig um so etwas Harmloses wie Schnee. Und im Christmas Song von gerade eben von Nat King Cole genießt man die gemütliche Atmosphäre daheim bei den Lieben. Am Kamin röstet man die Maronen, die wunderbar duften. Dass Nat King Cole als Schwarzer diesen Song eines jüdischen Kollegen singt, das war im zutiefst rassistischen Amerika der 60er Jahre mehr als nur ein Wink mit dem Zaunpfahl. Let it snow. Let it snow, let it snow. Kulturwissenschaftler hatten schnell eine Erklärung für dieses Phänomen und sie ist bis heute gültig. Jüdische Weihnachtslieder, die gar nicht jüdisch klingen, aber auch keinen christlichen Bezug haben, es liegt auf der Hand. Weihnachten ist ein Familienfest. Weihnachten ist für alle da, unabhängig von der Konfession. Es geht um Liebe, um das Zuhause, um Frieden. Das ist der Kern dieses Festes und das ist der Kern dieser Lieder. Ein Hauch von Religion ist dann doch irgendwie drin in diesen Liedern. I'll be home for
Christmas. Und das war SWR1, der Weihnachtsmorgen mit Hans-Michael Ehl. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage. Machen Sie es gut. Tschüss.